Bitcoin ist für nichts zu gebrauchen. Heute gibt es ein Reaction-Video von meiner Seite zum Video von den beiden geschätzten Dr. Christian Rieck und Andreas Beck, zwei sehr bekannte Persönlichkeiten, die beide, glaube ich, soweit ich auch weiß, auch sehr kritisch eingestellt sind gegenüber Bitcoin. Und ich habe gesehen, dass das bei Ihnen im Podcast hier in dieser Folge ein spannendes Thema sei. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut, ich habe noch nicht alles geschaut und deshalb hier direkt meine Live-Reaction auf die beiden. Los geht's.
Okay, also, dann sind wir beim Bitcoin, weil wenn irgendwas polarisiert, dann auch das. Und wenn es irgendwie so eine eingeschworene Fangemeinde gibt, die daran festhält, dann auch das. Wäre das dann so ein Paradebeispiel, wo zum Beispiel eben meine Generation von Anfang an das völlig falsch eingeschätzt hat?
Ich denke offensichtlich.
Spannende Frage, wirklich sehr spannende Frage. Auch sich selbstkritisch mit oder sich zu hinterfragen, das können nicht viele. Viele hauen ja momentan einfach auf Bitcoin drauf, weil ja, alles geht nach dem Bach, Bach runter und alles negativ und bla bla bla. Und ich finde das schon mal gut, dass man sich einfach mal generell hinterfragt. Habe ich das einfach nicht verstanden? Ich glaube nicht, dass das ein Generationenthema ist. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man ein bisschen älter ist und dann ist man eher im Modus für Kapitalschutz. Da will man eher etwas haben, was nicht so volatil ist, weil man grundsätzlich schon ein gewisses Vermögen aufgebaut hat. Und ich glaube, das ist eher der Faktor für, ja, die Älteren verstehen es nicht. Nee, die haben einfach andere Ziele. Das war so meine Meinung.
Offensichtlich, oder? Also, ich meine, sagen wir mal so, da sind wir natürlich nicht die einzige Generation, die das falsch eingeschätzt hat am Anfang, sondern das haben ja die Bitcoiner selber auch falsch eingeschätzt.
Ah, spannender Punkt, die Bitcoiner haben das auch falsch eingeschätzt, bin ich jetzt gespannt drauf.
Also, ich habe ja Leute aus der Community kennengelernt, die relativ früh das schon kannten und relativ früh auch schon Bitcoin oder teilweise auch andere Coins einfach hatten. Und sind die Milliardäre oder wenigstens Millionäre? Nö, sind sie nicht. Und zwar warum nicht? Weil jeder irgendeine andere Story hat, warum er seine Bitcoin verloren hat.
Das stimmt, aber viele nehmen auch keine Gewinne mit. Das ist einer der größten Fehler. Mit jedem, ich würde ihm zusprechen auch und sagen, ja, definitiv. Aber ein großer Punkt, den viele Leute haben, die auch früh im Bitcoin dabei waren, sie haben keine Gewinne mitgenommen. Durchgehodelt. Absolut sinnlos, man nimmt Teilgewinne mit.
Ja, also ganz wenige gibt es dann, die tatsächlich die Dinger behalten haben, aber die haben die verrücktesten Geschichten. Ja, weiß ich, die Diskette vom Hamster gefressen, ja, und der Bootsunfall und musste verkaufen, weil meine Oma krank war und weiß ich was nicht. Und die ganzen herzzerreißenden Geschichten, aber behalten haben sie alle nicht. Und insofern muss man natürlich schon auch merken, dass die ja selber ihre eigene Geschichte nicht geglaubt haben.
Ja, das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Fair, man muss sagen, ganz am Anfang ist ja logisch, als Bitcoin früh wenn jemand früh dabei gewesen ist, man wusste nicht, wohin Bitcoin geht, für was es wirklich das Potenzial hat. Und da muss man schon fair sagen, ja, zu Beginn hast du auch, wenn du einen Tweet abgesetzt hast oder retweetet, hast du, glaube ich, 50 Bitcoin gekriegt dafür. Das war am Anfang noch eine Spielerei, definitiv, aber aus diesem Status sind wir rausgewachsen. Und diese Stories, ja, die gibt es, da sind natürlich viele am Anfang auch, ja, ein bisschen experimentell mit ihrem Bitcoin umgegangen, also hier Seedphrase nicht aufbewahrt, respektive das gab es dazu mal zu Beginn in dieser Form noch gar nicht, also die Wallets waren ohne Seedphrase unterwegs, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, am Anfang hat es noch keinen Wert gehabt, das ist so, aber mittlerweile ist natürlich der Markt ganz anders.
Also das ist dann, glaube ich, erst zum großen Grad später mit dazugekommen, dass diese Geschichten tatsächlich weiter sich verbreitet haben und auch einfach dann in diesem Fanclub richtig Fuß gefasst haben. Also das muss man schon verstehen, dass viele der heutigen Fans vergleichsweise später zugekommen sind und die frühen Leute nicht ganz richtig an diesen Erfolg geglaubt haben.
Also das. Ja, also ich kenne da verschiedene Geschichten, ja, von Leuten, die haben sehr, sehr viel experimentiert mit Bitcoin. Das war am Anfang, wie ich vorher gesagt habe, einfach noch ziemlich früh dran. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die nicht daran geglaubt haben. Aber es gab keinen Preis. Zu Beginn gab es einfach keinen Preis. Bis dann die Pizza-Geschichte kam.
Also das, glaube ich, steht erstmal ganz klar im Programm sozusagen. Das nächste ist, man muss sich natürlich fragen, was ist dieser Bitcoin eigentlich? Also die klassische ökonomische Betrachtungsweise war ja, dass wir das verglichen haben mit Aktien.
Weil's würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Dass man Bitcoin mit Aktien vergleicht, nee. Es war immer auch von Anfang an, entweder ist es Geld, und oder digitales Gold. Aber Aktien würde ich jetzt so nicht, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Es auch als Asset-Anlage sozusagen promoted wurde. Ja, also viele sind ja dann, also später muss man sagen, ja, am Anfang wurde es ja als Geld promoted, aber später wurde es eigentlich als Asset promoted. Und dann haben natürlich die Ökonomen...
Gut, es ist heute immer noch Geld, je nachdem in welchem Land du lebst, aber fair im Dachraum Deutschland, Schweiz, Österreich ist Bitcoin kein Geld. Niemand benutzt das Geld. Das ist eher wirklich der Vermögensschutz, Vermögensaufbau, Spartechnologie, man kann es Asset nennen, aber nicht eine Aktie im Vergleich, sondern eher wie Rohstoff.
Um den völlig berechtigten Einwand gehabt, dass sie gesagt haben, naja, wenn der Cashflow doch null ist, dann erfüllt es doch die Anforderungen eines Kettenbriefs.
So, und ich eines Kettenbriefs, was ist das für eine Aussage? Gut, dann ist da Gold demnach auch ein Kettenbrief. Hat auch keinen Cashflow quasi, wirft auch nichts ab. Geile Aussage.
Ich bin jetzt viel dafür kritisiert worden, dass ich das so gesagt habe und meinetwegen können wir uns darüber streiten, ob jetzt Kettenbrief der richtige Ausdruck dafür ist. Aber jedenfalls wissen wir, es hat die eine Eigenschaft, dass nur das Geld rauskommen kann, was an einer anderen Stelle reingesteckt worden ist. Das ist so.
Ja, so klassisch. Diese Aussage hört man immer wieder. Wie kommt der Preis zustande? Ja, Angebot, Nachfrage. Preis geht rein oder Geld geht rein, die anderen verkaufen. Das ist wie jeder Rohstoff auch. Öl, Gold. Alles wird so gehandelt. So, jetzt kann man darüber diskutieren. Hat Bitcoin eine rohstoffwertige Funktion? Das ist ein anderes Thema. Aber dieses Argument hören wir immer wieder. Lustig.
Es ist so, wie man in einen Haufen Steine investiert. Ja, das darf man nicht vergessen, dass es diese Eigenschaften nun mal einfach hat. Aber es ist eben nicht einfach nur ein Haufen Steine, sondern es ist ein Haufen Steine mit besonderen Eigenschaften. Also es ist beispielsweise besser teilbar und haltbarer als andere Sachen und so weiter und so weiter. Und so hat es eben Eigenschaften, die es letztlich dazu prädestinieren, bestimmte Geldfunktionen zu übernehmen.
Das ist übrigens sehr, sehr spannend, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, quasi mit diesem Steinthema, was er hier anspricht. Es gibt diese Geschichte von diesem Steingeld, Insel Yap Palau, kannst du mal gerne danach googeln, wie eigentlich dieses, ja, der Vorläufer quasi von Bitcoin, könnte man sagen, das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber genau darauf spricht er an, wie eigentlich etwas erschaffen wird, was extrem wertvoll ist für die Leute, schwierig zu reproduzieren. Das waren auf diesen Inseln diese Steine. Wie gesagt, google mal nach Yap Palau Steingeldsystem, dann findest du es.
Und wir kennen das ja von einem anderen Produkt, nämlich von Gold, kennen wir das ja, dass das über Jahrtausende hinweg als Wertspeicher verwendet worden ist. Also wenn es reicht über Jahrtausende. Ne? Das ist ja fast die ganze Menschheitsgeschichte, wenn man so will, ist das Gold als Wertspeicher verwendet worden. Woran liegt das denn? Ja, das liegt eben auch an diesen besonderen physikalischen Eigenschaften, die es hat. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den man mal verstehen muss, dass man das nicht als Asset-Anlage bewerten darf, sondern dass man verstehen muss, dass man hier ein bestimmtes Gut mit bestimmten physikalischen Eigenschaften haben möchte, was sozusagen das bessere Gold ist.
Ja, also aha. Ja, hey. Gute Analyse. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das große Aber kommt wahrscheinlich jetzt.
Dass bestimmte Eigenschaften davon übernimmt und vielleicht noch ein paar hinzufügt, also dass es noch besser teilbar ist und noch besser transportabel und solche Sachen. Und wenn man das erstmal verstand...
Ist Bitcoin übrigens auch, sorry, wenn ich hier kurzfristig dazwischen grätsche nochmal, weil viele sagen immer wieder, ja, wenn die Krise dann kommt, dann habe ich ja Gold, dann kann ich mit Gold bezahlen. Ja, ganz ehrlich, gehst du zum Bäcker und dann nimmst du irgendwie so ein Schleifpapier mit oder irgendwie sowas und raspelst hier ein bisschen Goldstaub ab auf den Tresen vom Bäcker. Ist doch Quatsch, oder? Und deshalb hat hier einfach Bitcoin die definitiv besseren Kriseneigenschaften als Gold.
Verstanden hat, dann glaube ich, hat man zumindest mal die Annäherung daran, dass eben Bitcoin von seiner Natur her bestimmte Geldspeicherfunktionen übernehmen oder Wertspeicherfunktionen übernehmen kann, sagen wir mal. Ne? Aber natürlich nicht übernehmen muss. Also das ist ja auch eine Sache, die man sich klar machen muss, dass es ja jede Menge Alternativen gibt, die ja auch sich hätten durchsetzen können oder sich vielleicht in der Zukunft auch nochmal durchsetzen werden. Das heißt, man hat hier eine größere potenzielle Konkurrenz, als man es beispielsweise beim Gold hat.
Ah, würde ich ganz klar beneinen. Also wenn ihr hier darauf anspricht, dass theoretisch andere Kryptowährungen sich durchsetzen können, das ist Nonsens. Dass du eine Graswurzelbewegung, also ein Netzwerk wie Bitcoin, ein Ansatz wie Bitcoin, das komplett unabhängig ist von einer zentralen Stelle, weltweit akzeptiert wird, in dieser Größe, Form und Sicherheit vorhanden ist, wie die Leute es nutzen, dass das ein zweites Mal passieren wird, ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Ich kann falsch liegen, aber Wir sehen es immer und immer wieder. So viele Bitcoin-Killer, die haben sich nie durchgesetzt. Ist genau das Gleiche auch. Bitcoin ist per Design so extrem elegant designt, was man natürlich auch mal verstehen muss. Wenn man das mal verstanden hat, dann kriegt man auch dieses Verständnis, warum kein Casper oder weiß der Geier, was die Leute immer promoten, kein Solana und Ripple irgendwie Bitcoin ersetzen kann.
Und ich glaube, das ist diese ganze Szenario-Umgebung, in der man den Bitcoin bewerten muss.
Ja, also das Erste, das finde ich auch so bemerkenswert, dass die Leute, die ganz früh dabei waren, also zum Beispiel die erste Transaktion war, für 10.000 Bitcoin eine Pizza zu bestellen. Da sieht man, wie die Leute ganz früh den Wert eigentlich eingeschätzt haben. Und dann kam ja die Idee, das ist das überlegene Transaktionsinstrument. Dann hat man festgestellt, das stimmt gar nicht. Man kann damit keine Transaktion ordentlich abwickeln. Viel zu aufwendig.
Ah, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Du hast 24/7 rund um die Uhr ein Netzwerk, was Wert speichern, finalisieren und um die Welt schicken kann für kein Geld. Also das Lightning-Netzwerk, ja, da kann man darüber diskutieren, dass es nicht perfekt ist. Aber das so einfach abzukanzeln, nee. Jetzt kann man sagen, die Leute benutzen es nicht, das ist ein faires Argument. Aber jetzt rein technologisch gesprochen ist Bitcoin das Netzwerk, was es bietet, die Möglichkeiten auch, wie es die Leute nutzen können, ein Top-Netzwerk, 24/7 rund um die Uhr, nutzbar für keine Kosten.
Viel zu teuer, viel zu langsam.
Das ist genau das Argument, was falsch ist. Das ist absolut falsch. Es ist nicht so teuer, es ist nicht so langsam. Viele verstehen auch nicht, man hört immer wieder, Visa ist so und so viel mal schneller oder man kann nur 7 Transaktionen pro Sekunde. Das ist alles Nonsens. Wenn man Bitcoin versteht, zum Beispiel, man sieht das bei gewissen Börsen auch, wenn da verschiedene Bitcoin zum Beispiel von der Börse weggeschickt werden, dann kann man die batchen, also zusammenfügen. Das heißt, tausende Transaktionen in einer einzigen Transaktion verschicken. Dann ist zwar die Gesamttransaktion ist nur eine, aber darin hast du hunderte oder vielleicht sogar tausende Empfänger. Das heißt, du hast viel, viel mehr Durchfluss, als es auf den ersten Augenblick scheint. Und das muss man auch zuerst mal verstehen. Und dann kommt noch das Lightning-Netzwerk hinzu, das ist noch einmal eine ganz andere Liga.
Dann kam die Idee, es ist ein Wertspeicher. Dann hat man gemerkt, oh, da ist ja gar nichts gespeichert. Es gibt ja keine Gegenseite der Bilanz. Ich habe nur einen fälschungssicheren Buchungsbeleg, dass ich einen gekauft habe, aber das Geld ist ja weg. Es ist ja nirgendwo. Und dann kam...
Boah, nee, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich lasse ihn mal weitersprechen, vielleicht kommt da was.
Halt, okay, aber es ist super zum Spekulieren. Es ist ein Asset. Also das hat sich auch gewandelt einfach. Und ja, aber ist es denn wirklich gut zum Spekulieren? Das ist ja nur dann, wenn es auch steigt. Und was ich so faszinierend finde bei Bitcoin... Und was mich wirklich...
Also gut zum Spekulieren ist es, wenn es steigt und fällt, wenn man Volatilität drin hat. Wahrscheinlich hat er das gemeint, aber das wäre mein Punkt hier an dieser Stelle.
Überrascht hat ist, dass solche in sich leeren Systeme, die ja keinen Nutzwert in dem Sinn jetzt bieten, kein Mensch kauft seinen Tesla mit Bitcoin oder so, nicht? Also jenseits der organisierten Kriminalität wird Bitcoin ja nicht verwendet.
Ah, ja, das musste natürlich kommen. Nur Kriminelle nutzen Bitcoin, sonst wird es nicht benutzt. Also hier muss er jetzt schon auch konsistent sein. Ich meine, ich schätze ihn sehr, aber hier ist er aus meiner Sicht nicht konsistent. Ja, aber was spricht er jetzt? Geldeigenschaften oder Asset, Investment? Und hier wird es wieder vermischt. Ja, logisch, niemand bezahlt oder kauft seinen Tesla mit Bitcoin. Ja, ist es schlimm? Nein, ist es nicht. In gewissen Ländern nutzen es die Leute. Wir nutzen es im Dachraum nicht. Wir nutzen es als Vermögenstransfer, Vermögenserhalt in die Zukunft. Kann man auch sagen, ja, aber das schwankt so stark. Für mich ist das ein Vorteil, wenn man diese Schwankung auch ausnutzen kann.
Sondern man kauft es, um es zu haben und dann zu glauben, es steigt im Wert, weil eben noch mehr Leute es haben wollen. Okay, kann man ja machen. Von mir aus macht man es bei Gold auch nicht anders.
Yes.
Aber dann wäre es halt ganz natürlich, dass wenn es jetzt so starke Schwankungen gibt und es zum Beispiel mal wieder richtig einbricht wie jetzt, dass dann die großen Wallets, die sogenannten Wale, die also hunderte Millionen, Milliarden in Bitcoin haben, dass die zur Absicherung mal ein bisschen Kasse machen. Und es ist mir völlig unerklärlich aus jeder Erfahrung an allen Kapitalmärkten, dass diese großen Wallets ganz oft seit Jahren überhaupt nicht angefasst werden.
Ja, aber da muss man jetzt auch aufpassen. Man hört auch auf Social Media immer wieder, ja, die großen Wallets und die Whales und weiß ich was alles. Man weiß gar nicht, wer das ist. Punkt Nummer eins ist, es kann sein, dass diese Bitcoin, der Zugriff auf diese Wallets verloren ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ja, viele nehmen keine Gewinne mit. Warum nicht? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. bin ich gespannt, vielleicht kommt hier noch was. Dritter Punkt ist, wir sehen in diesem Zyklus jetzt, 2025, 2026, dass die Long-Term-Holder, das sind alle, die mindestens ein halbes Jahr gehalten haben, das sehen wir von der On-Chain-Analyse-Seite her, die haben massiv Kasse gemacht. Massiv. Die Frage ist jetzt, auf welche großen Wallets er sich hier bezieht. Das können auch Wallets sein von Börsen. Das heißt nicht, dass das einzelne Entitäten sind. Also da muss man schon auch ganz klar präzise sein und das ist ja hier nicht. Aber wir sehen ganz klar, in diesen Zyklus rein haben so viele Long-Term-Holder, die auch über Jahre, 7, 8, 9, 10 Jahre Bitcoin gehalten haben, die haben in die Stärke jetzt Gewinne mitgenommen. Das sehen wir ganz klar. Also dieses Argument würde ich hier nicht unterschreiben.
Also ich befürchte, dass es da in einzelnen Fällen eine einfache Erklärung gibt. Da kommt keiner mehr dran.
Ja, yes. Schlüssel haben da. Der Hamster.
Der Hamster war es, ja. Also es gibt ja wirklich jede Menge Fälle, wo jemand das überhaupt nicht ernst genommen hat, ja, aber gesagt hat, naja, sind irgendwie 1.000 Euro drauf oder irgend sowas, ja, und dann hat ein Computer weggeworfen und gedacht, ah, so ein Mist, das war ja noch da drauf und mein Passwort war es irgendwie auch damit, ja, und naja, was soll schon, bei 1.000 Euro ist nicht so schlimm, ja. Und wenn das dann auf einmal Millionen sind, dann wird es halt auf einmal doch schlimm.
Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt auch für dich, wenn du das nicht im Griff hast mit den Wallets. Und viele haben es bis heute nicht im Griff. Also es gibt da Statistiken, dass heutzutage, ich glaube, so 10-20% der Leute überhaupt ein Hardware-Wallet haben. Und die, die ein Hardware-Wallet wieder haben, die denken nicht ans Backup. Und zwar richtig getestetes Backup. Das machen viele Leute nicht. Ja, ich habe schon irgendwo was aufgeschrieben. Hier kommt auch das Vererben ins Spiel. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie man das genau richtig umsetzt. Also die Geschichten, die werden sich über die Jahre noch weiterziehen. Weil, ja, du kriegst mit der Selbstverwahrung, wirst du zur eigenen Bank. Komplette Freiheit. Du kannst mit deinem Bitcoin machen, was du möchtest. Auf der anderen Seite aber, es ist deine Verantwortung, dass du das auch hundertprozentig sauber im Griff hast. Und ich sehe das immer wieder, dass die Leute das einfach nicht im Griff haben.
Also ich befürchte, dass sehr viele dieser Wallets in Wahrheit welche sind, die einfach tot sind. Das ist schon ein großes Problem dabei. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die oder der Erfinder, ich glaube ja immer noch eher, dass es eine Gruppe von Leuten war, aber ist ja auch egal, dass die am Anfang sich sozusagen nicht daran bereichern wollten und dass die deshalb aus Prinzip, selbst wenn die einen Schlüssel haben, nicht an ihre Wallets rangehen. Also das muss man ja auch bedenken, ja, das war ja am Anfang, war ja die Idee, dass man das erstmal sehr leicht macht mit dem Mining, damit sich das auch verbreitet. Also man kann ja nicht einfach nur ein knappes Guthaben, was dann aber durch die Knappheit nicht verbreitet ist, sondern die haben das ja extra so gebaut, dass es am Anfang eine sehr weite Verbreitung findet. Und dann ist klar, dass derjenige, der ganz vorne ist, hat ja schon diese Kettenbriefeigenschaft. Also das darf man ja nicht übersehen, ja, dass der allein dadurch, dass er eben da so früh dran ist, ja, wahnsinnig viel rausziehen könnte.
Geiles Argument. Kettenbrief, schon lange nicht mehr gehört. Man kann auch sagen, das war einfach, ja, die Early Adopters, die früh dabei waren, auch, ja, die haben Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Man könnte es eher so vergleichen wie ein Startup-Investor. Du weißt nicht, wohin es geht. Du gehst da ins Risiko. Du stellst deine Zeit zur Verfügung, Bitcoin weiterzuentwickeln. Du stellst Rechenleistung zur Verfügung. Also das ist eher in diese Richtung zu denken.
Und ich glaube, dass das halt wirklich Idealisten sind, die das gemacht haben. Oder halt mir meinetwegen auch nur ein Idealist. Ja, aber jedenfalls, dass das vorliegt. Und dass die eben aus dem Grunde das einfach nicht machen. Dass die einfach sagen, nee, das Projekt ist ihnen wichtiger, als dass sie da jetzt selber ein paar Millionen haben. Oder wahrscheinlich.
Genau, und das ist auch das Geniale an Bitcoin, was wieder zum Argument von vorher eigentlich einzahlt, dass du ein solches Verhalten von einer neuen Kryptowährung, die angeblich dann besser sein sollte wie Bitcoin, also von den Gründern, die wollen Kasse machen von Anfang an, weil sie wissen, jetzt sind die Kryptowährungen da, ich kann Kohle machen. Und dazu mal, Bitcoin war der First Move, man wusste nicht, wo es hingeht. Und das war ein Akt von diesen Leuten, von Satoshi, von der Gruppe, wer auch immer es war, das wirst du heute nicht mehr bekommen. Das wirst du heute nicht mehr bekommen. Ich warte nur darauf, bis hier das Quantencomputer-Argument noch kommt, dass man auf die Satoshi-Bitcoin zugreifen kann. Bin ich gespannt drauf.
Wahrscheinlich sind das ja auch Milliarden inzwischen. Ja? Also das, glaube ich, ist wahrscheinlich der Punkt, der dort eine wesentliche Rolle spielt. Und die glauben mir wirklich daran, dass man damit eben eine bessere Welt erzeugen kann. Und vor allen Dingen, man soll das ja nicht so frühzeitig abtun. Ja, das hat ja schon etwas, was auch viele positive Funktionen übernehmen kann. Also
Wow, ich habe mal was gesehen von ihm, wo er viel, viel skeptischer war. Aha, ich sehe schon, das ist bei jedem die Bewusstseinsstufe, je tiefer man sich mit dem Thema beschäftigt, am Schluss kommt jeder dazu, wie genial eigentlich Bitcoin ist. Und ja, aus meiner Sicht, Bitcoin verändert die Welt. Ganz klar. Warum? freies, dezentrales Geld tun und lassen zu können mit deinem Geld, was du möchtest, das ist so extrem wichtig.
Also stellen wir uns einfach mal vor, wir haben auf einmal ein extrem restriktives System, so Acker China oder irgend sowas, ja? Und man möchte aber gerne noch so ein bisschen Freiheit haben und selber vielleicht irgendwie Vermögenswerte wohin transportieren, dann geht das damit ja auf eine Art und Weise, die auf andere mit anderen Methoden nicht geht. Also das darf man ja nicht ganz vergessen, dass diese Eigenschaften ja wirklich da sind. Also deshalb, ich würde das nicht einfach abtun.
Ich glaube, Christian Rieck hier, ich glaube, der ist voll all in den Bitcoin. Er sagt es nur nicht.
Als reine Dummheit oder, weiß ich, die Leute sind halt blöd, die das gemacht haben, sondern da sind eben wirklich teilweise ganz andere Faktoren im Spiel, als die, die man selber vielleicht aus Außenstehender sich am Anfang zusammengereimt hat. Ne? Natürlich, die ganze Community selber ist natürlich auch völlig wechselhaft. Ja, also diese Evolution, die Sie gerade beschrieben haben, die gibt's ja wirklich. Und die ganzen Bitcoiner, die sich ihm hinstellen und sagen, ja, ich hab's verstanden, nee, die haben aber über die Jahre hinweg immer was ganz anderes verstanden. Also da muss
Yes, bin ich bei ihm. Vollkommen. Man sieht auch immer wieder, dass teilweise Communities, die es gibt, auch im Bitcoin-Bereich, die auch für meinen Geschmack extrem toxisch waren. Ich war früher auch toxischer. Das würde ich unterschreiben. Er macht hier wirklich gute Aussagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich kann hier so ein bisschen draufhauen, aber nee, der hat das wirklich sehr, sehr gut analysiert.
Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen.
Ja, genau. Nee, gut, aber
kann ich mir nicht verkneifen, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, ja, dieses Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin, ja. Und da beschreibe ich ja verschiedene Geldkonstruktionen. Und für meine Begriffe gibt es tatsächlich diese drei unterschiedlichen Konstruktionen, die ich da beschrieben habe. Also das Fürstengeld ist etwas, was viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist und was eine sehr schlechte Form von Geld ist.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Sorry. Wusste ich gar nicht. Okay. Vielleicht ist er deshalb all in Bitcoin. Sorry. Meine Annahme.
Aber die muss man einfach kennen. Und die Abwehr dagegen ist Geld, was auf reiner Knappheit beruht. Und das ist eben zum Beispiel Bitcoin oder Gold. Das sind sozusagen die wesentlichen Vertreter, die wir heute davon haben. Und dann gibt es eine Form von Geld, die, wenn die Systeme richtig funktionieren, also auch die Politik richtig ist und die Gewaltenteilung existiert und lauter solche Sachen, ne, dann ist eben dieses Fiat-Geld unschlagbar. Aber es verlangt natürlich immer ein Vertrauen in die Institutionen. Und immer dann, wenn das Vertrauen in die Institutionen weg ist, dann ist immer die Reaktion, dass man sagt, dann lieber ein Knappheitsgeld als ein Fürstengeld. Und ich denke, das ist eine vollkommen valide Argumentation.
Da hat er einen guten Punkt gemacht. Aha.
Muss ich nicht entziehen, klar. Die Frage ist nur, auf was man sich als Geld einigt. Das wird dann halt, wie Sie auch schon gesagt haben, ziemlich willkürlich. Das kann heute der Bitcoin sein, morgen kann es was Besseres geben, was Interessanteres geben und dann...
Nee, das ist so eine Theorie. Ja, ja, heute das, morgen jenes. Come on, ganz ehrlich. So schnelllebig ist die Welt jetzt auch wieder nicht, wenn es um Geld geht. Also ich glaube auch nicht, dass Bitcoin hier sofort als Währung irgendwie eingeführt wird in einem Land. Also wirklich als Währung per se, als Geldeigenschaften, ja, als Geld wird das benutzt. Aber dieses Hin und Her, das wird sowieso nicht passieren.
Wird man vergeblich einen Wert in Bitcoin suchen. Aber diese Skepsis der Institutionen, ich würde auch sagen, das ist eigentlich der Motor gewesen, der das überhaupt erst zum Laufen gebracht hat und der jetzt auch für den Anstieg von Gold zuständig ist. Trotzdem, die ganzen Argumente, die Sie bringen, sind hochemotional. Und damit sind wir bei diesem Apple-Phänomen, oder? Es ist einfach eine eingeschworene Fangemeinschaft, die bislang das am Laufen hält.
Finde ich jetzt ein bisschen despektierlich, die das am Laufen hält. Nee, es gibt einfach Leute auf dieser Welt, die einfach den Mehrwert von Bitcoin sehen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber finde ich die Aussage ein bisschen despektierlich. Man merkt, ja, er ist schon nicht so warm mit dem Thema, also vollkommen okay. Ja, bin mal gespannt, was die Antwort ist.
Also natürlich ist das eine Fangemeinde. Es ist natürlich auch gleichzeitig eine Fangemeinde, die bestimmte Prinzipien eingehalten hat. Also beispielsweise dieses Hodeln. Das ist ja etwas, was man sich am Aktienmarkt häufig wünschen würde. Ja, also dass da eben nicht die Leute irgendwelchen kurzfristigen Moden und Schwankungen hinterherrennen, ne, und dann kaskadenartig verkaufen oder so etwas, sondern tatsächlich als Hodl, als Lebenseinstellung ist ja schon was für ein Investment gar nicht so schlecht ist. Also da sind durchaus Elemente drin, auch jetzt aus dieser Ebene, bei denen ich sagen würde, vielleicht sind die emotional, aber sie führen am Ende zu einem Resultat, was schon vernünftig ist.
Yes, Yes, genau so ist es.
Blöd wird es natürlich, wenn da Leute auf einmal anfangen, auf Kredit wie die Blöden mit sowas zu spekulieren. Ja, das wäre blöd. Dann hätte man auf einmal dann eine reine Spekulationsblase und dann sind im nächsten Schritt die Leute enttäuscht und dann hört auch das Hoddeln auf. Ja, dann sagen,
gut, das passiert sowieso. Also das sehen wir permanent immer wieder, dass die Leute dann auf eigene Faust irgendwelche Hund, Katze, Haus, alles verkaufen, all in gehen beim All-Time-High und dann voll in den Hammer laufen. Ja, das ist so. Aber das ist so, schlussendlich kannst du machen mit deinem Geld, was du willst, wenn du einen Markt nicht verstehst und das ist komplett unabhängig von Bitcoin, das kannst du mit jedem Markt so argumentieren, ja, dann bist du einfach blöd, ganz ehrlich, Punkt. Und die Gier der Menschen, die wird nie verschwinden, nie.
Dann sagen wir, jetzt müssen wir doch noch panisch raus. Also das wäre eine Katastrophe, wenn das passieren würde. Ich muss aber auf was anderes hinweisen. Also dass Gold beispielsweise so lange Zeit diesen Bestand hatte, also diese Funktion übernommen hat gesellschaftlich, das ist nicht rein zufällig, sondern das sind bestimmte physikalische Eigenschaften, die es dafür prädestinieren. Also wir könnten vielleicht also wenige andere Materialien nehmen, bei denen das so gut funktioniert, die so haltbar sind, die so teilbar sind, bei denen die Stock-to-Flow-Ratio so wenig schwankt. Das sind ja alles ganz wichtige Größen. Und das sind alles Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Gold eben akzeptiert wird per gesellschaftliche Übereinkunft als ein Gut, wo man sagt, ja, da hat jemand mal Arbeitsleistung aufgebracht, um das zu kriegen. Und deshalb geben wir in Zukunft auch wieder Arbeitsleistung.
Ich sehe jetzt schon einen anderen Aspekt. Da denkt so, was labert der? Was?
Um das zu kriegen, weil wir davon ausgehen, dass in der Zukunft das auch passieren wird. Ja, das ist ja eigentlich eine schräge Überlegung, aber es ist eine, die eben sehr stabil funktioniert. Und wenn wir es mal vergleichen mit dem Rentensystem, dann ist es ja so, dass ein Rentensystem umlagenfinanziert eigentlich immer nach relativ kurzer Zeit zusammenbricht. Also wie viele Generationen halten solche Systeme denn eigentlich? Also gut, wir haben vielleicht nicht genug Erfahrung.
Ich glaube, das checken die Leute heute noch nicht. Die glauben immer noch, ich kriege in Zukunft vom Staat meine Rente. Sorry Leute, der Zug ist abgefahren.
Erfahrung damit, ja. Aber das hält nicht besonders lange. Aber das Prinzip ist ja genau das gleiche wie bei Gold. Also bei Gold kann ja auch nicht, da wächst ja nichts raus oder sowas, sondern kann ja nur eine zukünftige Arbeitskraft, kann ja dann die Gegenleistung liefern zu dem, was man geglaubt hat, reingesteckt zu haben. Also im Prinzip ist Gold auch so eine Art Umlageverfahren oder auch der Bitcoin. Aber mit anderen Eigenschaften. Gibt es keine Institution, die das garantieren muss. Und das ist eben letztlich mal noch ein anderer Aspekt der Zukunft. Beim Bitcoin gibt es ein wesentliches Problem. Nämlich, wir brauchen die ganze Zeit den Energieaufwand, damit dieses System aufrechterhalten wird.
Das muss ja noch kommen. Ah, jetzt bin ich schon Fan geworden von Christian Rieck hier und das Energieargument. Ich lasse mal weiterlaufen, dann reagiere ich noch zum Schluss darauf, dann sind wir durch.
Und wenn das plötzlich nicht mehr erbracht wird, dann möchte ich mal sehen, wie das weitergeht. Also da ist, für meine Begriffe, ist ein gewisser Konstruktionsfehler da drin, dass die keine, also Tail Emissions haben, wie das so schön heißt. Also so, dass es die ganze Zeit weitergeht, dass immer neue dazukommen. Unter anderem.
Doch, ganz ehrlich, wenn der Energieaufwand, die Rechenleistung sinkt und es wieder meinbar wird, und zwar mit wenig Einsatz von Computerleistung, wie zu Beginn, ganz ehrlich, also ich bin der Erste, der eine ganze Serverfarm mietet, wenn sich das lohnen würde. Und das ist genau das Schöne, diese Adaption, wie Satoshi das gebaut hat, dieser ökonomische Anreiz, ein ausbalanciertes System ohne zentrale Planer. Ich glaube, da werden so viele Leute, gerade heutzutage auch die großen Mining-Firmen, auch Energiefirmen, die merken einfach, wie das alles zusammenspielt, dieser Zug ist abgefahren, dass es keine Rechenleistung mehr zur Verfügung gestellt wird, weil die Leute verstehen, wie genial Bitcoin ist.
Unter anderem ja auch deshalb, weil immer so viele wegfallen. Also wir haben eben davon gesprochen, dass vielleicht viele von diesen Wahlen gar nicht mehr existieren, gar nicht mehr leben. Und wenn die komplett wegfallen, haben wir noch weniger Bitcoin, die im Umlauf sind.
Ist doch gut. Ich werde bald auch ein Interview haben, je nachdem, wenn du das hier siehst, wird vielleicht schon auf dem YouTube-Kanal von uns online sein, wo wir nochmal über dieses Thema Quantum Computer gehen, weil das wird dann wieder super interessant werden. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich bin da nicht so skeptisch wie viele mit den Quantum Computer, Bitcoin ist tot und so weiter, wie das Energie, Bitcoin, scheiße, zu viel Energie etc. Aber ja, von den 21 Millionen Bitcoin sind sicherlich 2, 3, 4, 5 Millionen am Schluss, am Ende weg. Und die, die den Rest haben, die freuen sich natürlich, oder? Angebot, Nachfrage.
Also die überhaupt existieren. Und das muss für meine Begriffe durch irgendeine Weise ausgeglichen werden. Aber das sind irgendwelche Detailsachen natürlich.
Ja, insofern, Erik, vielen Dank für unser Gespräch. Ich glaube, jetzt haben wir mal einen anderen.
Ja, wir sind durch hier. Ja, sehr, sehr spannend. Also zusammengefasst, ich glaube, Andreas Beck, der, weiß ich, was er nach dem Interview hier gemacht hat, wahrscheinlich so, oh meine Fresse, ich muss jetzt hier auch noch Bitcoin kaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er investiert ist. Wäre noch super interessant zu erfahren. Aber ich bin positiv erstaunt von Christian Rieck. Ich wusste, wie gesagt, auch nicht, dass er ein Buch geschrieben hat darüber. Aber ja, ich wollte eigentlich, oder ich dachte, da könnte man ein bisschen härter ins Gericht mit den beiden. Aber war super interessant, hoffe auch für dich. Das Video findest du auch unterhalb verlinkt zum Kanal. Ich glaube, das war auf dem Kanal von Andreas Beck. Ja, genau. Also das findest du auch unterhalb verlinkt. Schau es dir an. Und ja, gib mir mal Feedback, ob du gerne mehr solche Reaction-Videos von mir in Zukunft gerne haben möchtest.